Deutschlandfunk. Deutschlandfunk Nova.
Herzlich willkommen. Eine Stunde History live. Hier ist euer Gastgeber heute Abend, Markus Dichmann.
Hallo. Hey Frankfurt! Wow! Krass, hallo Frankfurt! Frankfurt am Main, Frankfurt Sindlingen im Haus Sindlingen und natürlich hallo alle, die gerade ins Bett gehen zum Schlafen, weil sie uns da hören oder beim Fahrradfahren, beim Autofahren, beim Kochen oder beim Frühstück machen. Also alle, die den Podcast hören, begrüßt ihr doch nochmal so richtig fett hier Frankfurt mit einem dicken Applaus. Da würde ich mich sehr freuen. So, schaut mal, was ich hier unterm Arm habe. Ein Wurfmikrofon. Das schmeiße ich gleich. Ich werde jetzt nämlich richtig unangenehm. Ich bin schon hier unten bei euch. Das ist auch schon an sich unangenehm. Es wird unangenehm, weil wir sprechen über Geld. Sprichst du gerne über Geld?
Es geht so.
Ja, ich auch eher nicht so gerne. Spricht hier irgendjemand gerne über Geld? Oh, da doch, ja. Guck mal hier, dann fliegt das Ding jetzt zu dir. Achtung. Hopp. Oh. Oh, ja, super gefangen. Applaus. Ja. Du sprichst gerne über Geld?
Ja, hallo, ich bin Daniela.
Hallo Daniela.
Ich bin Bankerin und natürlich spreche ich da gerne über Geld.
Willkommen in Frankfurt. Hast du Geld auch angelegt?
Natürlich, auch an der Börse.
Oh, ein Traum. Lego, Whisky, Immobilien, Aktien, ETFs, Kryptos, was darf sein?
Aktien, ja. ETFs, ja. Immobilien, Kryptos habe ich erfolgreich verkauft.
Wow.
Und Tulpen hatte ich auch schon auf dem Balkon.
Quatsch, jetzt im Ernst? Schmeiß rüber. Die Bankerin hier, jawohl. Wer legt denn noch gerne Geld an? Da ganz hinten. Oh, da muss ich jetzt... Wollen wir das versuchen? Das Ding kann auch runterfallen. Nee, warte, ich komme lieber rüber. Das ist mir zu wild. Warte mal, ich gehe einmal da hoch. Ist aber kompliziert. Wieso sitzt ihr da ganz drüben? So, Achtung, das wird klappen. Wo seid ihr? Da. Alle, hopp. Jawohl. Und worin habt ihr angelegt?
Tatsächlich auch alles, was die Dame gerade gesagt hat, plus Lego.
Ja.
Ja. Also eigentlich, jetzt haben wir fast alles abgedeckt. Was bleibt noch?
Was denn für Legos?
Star Wars, ECS. Was natürlich sonst?
Sehr gut. Star Wars. Okay, schmeiß wieder rüber. Und noch irgendwelche Anleger hier, die nochmal teilen wollen? Weil es ist so unangenehm, über Geld zu sprechen, ich weiß. Aber vielleicht möchte ja nochmal jemand. Ach komm. Keine Hand. Da. Wir sind doch in Frankfurt. Ich habe ja gesagt, ich werde unangenehm. Hier, Achtung. Ihr habt die Hand gehoben, ich habe euch genau gesehen. Und, wer seid ihr eigentlich?
Johannes und Aicha.
Und, wohin habt ihr angelegt?
Wir haben relativ breit in den World ETF angelegt.
Oh, ihr habt ein tolles Portfolio.
Ja.
Danke. So, erstmal vielen Dank Frankfurt dafür. So, aber nochmal Vergleichsmenge. Es wollten jetzt nicht so super viele drüber reden, aber angelegt haben trotzdem nochmal wie viele? Zeigt nochmal mit den Händen. Die Hälfte des Saals mal locker. Mehr würde ich behaupten. Ich will euch das jetzt auch nicht ausreden, weil jeder Finanzcoach würde mich dann lynchen. Aber das ist ja ein Geschichtspodcast und es gibt historisch einfach doch das ein oder andere Beispiel dafür, wo es brutal in die Hose gegangen ist mit dem Anlegen. Zum Beispiel 1637 die sogenannte Tulpenmanie. Mit der fangen wir heute mal an und bewegen uns dann durch die Geschichte der Börsencrashs in den letzten Jahren und Jahrzehnten und Jahrhunderten. Wir fangen an mit der Tulpenmanie, wobei ich mal davon ausgehe, dass er hier mir keinen Blumenstrauß mitgebracht hat.
Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte.
Na komm.
Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Dankeschön. Ich hoffe, ihr meint das ernst.
Ich hätte dich ja gern mit einer Tulpe zwischen den Zähnen jetzt hier rauskommen sehen.
Da ist normalerweise,
stell ich mir das schon die ganze Woche vor, Matthias.
Ja, da ist ja normalerweise ein Messer drin.
Also, wir sprechen über die Tulpenmanie 1637, frei übersetzt mit Tulpenwahnsinn. Und wir wollen vielleicht erstmal einen groben Rahmen bauen, wo wir uns da bewegen im Jahr 1637. Da steckt ein erheblicher Teil von Europa, Matthias, in einem sehr, sehr großen und einem sehr, sehr langen Krieg, dem 30-jährigen. Die Niederlande, wo diese Tulpenmanie sich vollzieht, kämpft da nicht wirklich mit, aber steckt halt doch irgendwie mit drin.
Ja, also sie war nicht an diesem Krieg beteiligt und hat aber trotzdem Krieg geführt, nämlich seit 1568 bis 1648. Und da klingelt bei einem oder anderem noch das Geschichtswissen aus dem Schulunterricht. 1648, Westfälischer Friede, Ende des Dreißigjährigen Krieges. Und bei diesem Westfälischen Frieden wurde auch die Unabhängigkeit der Niederlande von Spanien beschlossen. Denn die Niederlande gehörte zu der Zeit zur spanischen Krone. Und die Frage, die man da stellen könnte, wieso gehörte die Niederlande zu Spanien?
Ja, mittelalterliche Geopolitik ist nicht immer so ganz einfach, ne? Müssen wir einen Blick haben auf Heiratsurkunden und Stammbäume?
Also, es ist eine wunderbare Frage und ich freue mich, sie beantworten zu dürfen, weil sie so schön kompliziert ist und wir haben die Aufgabe, sie einfach zu erklären. Also, durch Heirat und Verträge ist die burgundische Dynastie des Hauses Valois, die zu dieser Zeit die französischen Könige stellte, durch nach und nach Ankauf, Verträge, Erbschaften an die 11 niederländischen Provinzen gekommen. Und 100 Jahre später verstarb der letzte burgundische Herzog und hinterließ alles, was er besaß, inklusive der 11 niederländischen Provinzen, seiner Alleinerbin, der Tochter Maria von Burgund. Schöne Frau, suchte einen Mann zum Heiraten.
Woher weißt du das?
Fand ihn, ich war dabei.
Ah, stimmt.
Fand ihn.
Ja, war er.
Fand ihn in Maximilian von Österreich. Und da klapperte es. Maximilian von Österreich, der muss ja ein Habsburger gewesen sein. So war es dann auch. Mhm. Also wurden die 11 niederländischen Provinzen durch Verträge, an denen die Niederländer nicht beteiligt waren, und durch Eheschließungen, bei denen sie nicht gefragt wurden, Teil des Habsburgischen Reiches durch die Hochzeit von Maria und Maximilian. 1521 kam es dann bei den Habsburgern zur Aufteilung in eine spanische Linie und eine nicht spanische Linie, sagen wir einfach mal so österreichische, und Niederlande kam zur spanischen Linie und das ist die Lösung. Kompliziert ist aber auch kurz gewesen.
Was weniger kompliziert ist, du hast ja gesagt, das hat alles ohne Rücksprache mit den Niederländern stattgefunden, war, dass sie dann irgendwann so ziemlich als Erste in Europa, Matthias, gesagt haben, wir haben eigentlich keinen Bock mehr auf diese Habsburger. Und angefangen haben, um ihre Unabhängigkeit zu kämpfen.
Das war in eben jenem Jahr 1568, da hat das begonnen. Und dieser Kampf um die Unabhängigkeit, der dauerte natürlich mit Unterbrechungen nicht die ganze Zeit durch, bis 1648, also 80 Jahre. Und ihr Anführer, das ist der sehr bekannt gewordene, jedenfalls für die ersten 20 Jahre war er der Anführer Willem von Oranien, der wegen seiner tollen Taten für die Holländer oder die Niederländer den Titel Vater des Vaterlandes bekommen hatte. Aber ungeachtet all dieser blutigen Befreiungskämpfe und Auseinandersetzungen haben zu dieser Zeit viele Holländer oder viele Niederländer Gefallen an einer Blume gefunden, nämlich der Tulpe. Und diese Tulpe, die war seit der Mitte des 16. Jahrhunderts sozusagen die Lieblingsblume des gehobenen Volkes. Sie stand in Gärten und in Parks und sie galt so ein bisschen als Beleg für Wohlstand und Schönheitssinn des Besitzers dieser Tulpen. Und sie passten eben ganz in das sogenannte goldene Zeitalter, das in den Niederlanden etwa im 17. Jahrhundert stattgefunden hat. Die Niederlande waren damals eine sehr erfolgreiche Handelsmacht. Sie hatten sehr viele Kolonien in Afrika zum Beispiel, in Asien, aber auch auf dem indischen Subkontinent. Und da passten Tulpen sozusagen als Symbol dieses Glanzes natürlich sehr gut dazu.
Okay. Jetzt wurden diese Tulpen aber irgendwann eben in so großen Mengen gehandelt, dass das nicht mehr so mit einem Marktschreier irgendwie Genüge getan war, der hier ein paar Tulpenzwiebeln
gibt's heute noch.
Gulden, ne? Genau, so wie es heute läuft eigentlich wieder, sondern dann gab es einen regelrechten Börsenhandel mit diesen Tulpen.
Ja, und das war erst am Anfang nur in den Sommermonaten. Das wäre ja auch so in gewisser Weise logisch, weil dann konnte man die Tulpen ja sehen. Da waren sie ja schon sozusagen aus der Erde heraus. Aber dieser Handel, der weitete sich eben immer weiter aus, dass dann sogar Zwiebeln, also Tulpenzwiebeln, geh- und verkauft wurden, die noch in der Erde waren. Und allmählich entwickelte sich dieser Handel mit Tulpenzwiebeln immer weiter zu einem reinen Spekulationsgeschäft. Und zwar deshalb, weil man einfach nicht sagen konnte, wie die gehandelte Pflanze oder Tulpenzwiebel denn aussehen würde, wenn sie dann mal irgendwann gewachsen sein würde. Und damit hat ein Mechanismus begonnen, den man eben teilweise jedenfalls auch heute heute noch an den internationalen Börsen beobachten kann.
Ja, Termingeschäfte, Futures, Spekulationen nennt man das heute vielleicht alles. Sowas hatte jedenfalls Einzug gehalten und die Niederländer verfielen also diesem Tulpenwahnsinn. Da hieß es früher ja, die hätten dann so viel Geld für eine einzige Tulpenzwiebel ausgegeben, wie ein ganzes Haus gekostet hätte. Und als diese Blase zusammenbrach, hätten sich manche Händler vor Verzweiflung im Fluss ertränkt. Das ist wahrscheinlich alles ein sehr, sehr überzeichnetes Bild gewesen. Die neuere Forschung ist vielleicht ein bisschen vorsichtiger bei der Beurteilung, aber das wollen wir euch einfach mal bildlich machen und zeigen und erklären, wie es war. Zeichnen euch ein Bild zwischen den Bars und Clubs von Amsterdam und Harlem, ein vielleicht etwas realistischeres Bild. Und das macht für uns eine Stunde History-Reporterin Luisa Philipp.
Jedes Jahr findet man in den Geschäften neue Sorten, die noch niemand zuvor gesehen hat. Es gibt gelbe, rote, weiße, violette, blaue. Oder zwei oder drei der genannten Farben vermischen sich in einer Blüte in der Mitte, auf der einen oder der anderen Seite der Blütenblätter, mit Sprenkeln, Streifen oder Flecken, die selbst wunderschön verziert sind. Manchmal sind die Streifen wie Flammen. Manchmal leuchtet eine Farbe über der anderen. Die eine wirkt wie goldener Stoff, die andere wie silberner.
Amsterdam, 6. Februar 1637. In der Nähe des Hafens gibt es eine Taverne, das Mennis de Bruiloft. Der Weg dorthin führt durch eine kleine, unscheinbare Gasse. Die Taverne ist ein beliebter Treffpunkt für einen unterhaltsamen Abend und ein beliebter Ort für den Tulpenhandel. Es ist Freitagabend. Andries de Böscher schaut in die Runde an seinem Tisch. Vielleicht kann er heute Abend ein gutes Geschäft machen.
Ich biete 1 Pfund Switzer Tulpenzwiebeln. Was sind eure Gebote?
Switzer, das sind Tulpen mit rot-gelbem Muster. Keine ganz wertvolle, aber eine beliebte Art im Tulpenhandel.
900.
Ich biete 970.
990. Noch ein Bier.
Ich gebe es 1000.
Da erhebt sich der Amsterdamer Joost van Kuyk.
Ach, 1100.
1100 Gulden für ein Pfund Tulpenzwiebeln. Das ist ungefähr der dreifache Jahreslohn eines Tischlermeisters zu dieser Zeit. Andries de Böscher schaut noch einmal in die Runde.
1100 Gulden? Noch ein Gebot? Dann gehören sie euch, Van Kuyk.
Ich kaufe sie unter der Bedingung, dass ihr mir die Lieferung im Sommer auch garantiert.
Denn es ist schließlich Februar und die Tulpenzwiebeln stecken gerade noch in der Erde.
Ihr habt mein Wort, wenn ich eures habe und ihr mir die 1100 Gulden auch zahlt.
Dafür bürge ich.
Dann Hand drauf und ich wünsche euch viel Freude mit dem Kauf.
Ich danke euch. Wein für alle und 2 Schilling für die Armen.
Das Händeschütteln, das Weingeld und der Schilling für die Armen, das zeigt, der Kauf wurde mit den damals üblichen Ritualen abgeschlossen. Und dennoch scheint de Böscher zu ahnen, dass er sich besser rückversichern sollte, damit er sein Geld nach der Ernte auch wirklich bekommt. Und er sollte Recht behalten mit seiner Vorahnung. Als de Böscher am nächsten Morgen das Geschäft durch seinen Schwager absichern möchte, scheint der Käufer zu zögern.
Ich möchte noch einmal darüber nachdenken.
Nachdenken? Ihr gabt Andries euer Wort. Worüber wollt ihr noch nachdenken? Ich bürge für eine sichere Lieferung der Tulpenzwiebeln.
Das sehe ich. Doch eure Bürgschaft für die Tulpen gefällt mir nicht.
Was ist also über Nacht passiert, dass Joost van Kuyk gestern noch so euphorisch den Kauf gefeiert hatte und heute zögernd zurückweicht? Vier Tage zuvor in Harlem, dem Zentrum des Tulpenhandels. In der Ecke einer Taverne sitzen einige Männer am Tisch. Einer von ihnen packt einen Zettel aus.
1 Pfund dieser Tulpenzwiebeln für 1250. Na, wer von euch hat Interesse?
Doch der Tisch schweigt. Niemand hat Interesse. In den letzten 6 Wochen ist der Preis für Tulpenzwiebeln durch die Decke gegangen. Für manche Tulpen hat sich der Preis seit Januar verzwölffacht. Verwirrt geht er zum nächsten Tisch.
Dann schaut euch diese prächtigen Viceroys an. Na, wer möchte? 1250 ist mein Preis.
Nein, das ist mir zu viel.
Ihr auch nicht? Was ist denn heute los?
Na gut, ich gehe runter auf 1000 Gulden.
Nein, heute nicht.
Vor einer Woche hättet ihr mir die Tulpen doch noch aus der Hand gerissen.
Das, was hier am 3. Februar 1637 in Haarlem passiert, ist der Beginn des plötzlichen Preisverfalls im Tulpenhandel. Warum keiner mehr das große Geld auf den Tisch legen will, ist unklar. Vielleicht hat der rasante Preisanstieg den Käufern Sorgen gemacht, weil wer würde in Zukunft überhaupt noch so viel Geld für eine Tulpenzwiebel zahlen wollen? Zurück nach Amsterdam. In der Nacht des 6. Februars, als Joost van Kuik euphorisch seine Switzer Tulpenzwiebeln erwirbt, hatten ihn die Neuigkeiten über die fallenden Preise wohl noch nicht erreicht. Doch am Morgen danach, als er vom Kauf zurücktritt, muss er schon von den Ereignissen in Haarlem mitbekommen haben. Und damit ist er nicht der Einzige. Viele der per Handschlag gekauften Tulpen werden in den folgenden Wochen und Monaten nie bezahlt werden.
Luisa Philipp für eine Stunde History. Tja, und was passiert dann, ja? Wenn der Erste auf seinen Tulpen sitzen bleibt, wenn sie keiner mehr will, wenn keiner mehr bereit ist, ein dreifaches Schreinerjahresgehalt zu bezahlen. Das besprechen wir mit Hans Petersen vom Zentrum für Niederländische Studien in Münster. Hallo, Herr Petersen.
Hallo.
Fangen wir mal vorne an, Herr Petersen. Irgendwo muss man ja anfangen mit so einer Tulpenmanie, bevor es zur Manie wurde. Gab es denn überhaupt in den Niederlanden schon so eine, sagen wir, einen Trend oder so einen Brauch einfach, sich die Wohnung mit Blumen zu schmücken? Oder wo kommt dieses Interesse für so Tulpenzwiebeln dann plötzlich her?
Ja, diese Blumenkultur entwickelt sich so in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Mhm. Überall werden Gärten angelegt, nicht nur in den Niederlanden, auch in Frankreich, in Deutschland, in England. Und 1614, also 20 Jahre vor der eigentliche Tulpenwahn dann so losbricht, erscheint ein Buch, Hortus Floridus, ein Blumenbuch, Blumengarten, veröffentlicht von Crispijn van der Passen. Mhm. Der woont in Utrecht. Und er und seine Familie, es ist ein Familienunternehmen, sind darauf spezialisiert, Bücher zu veröffentlichen mit Kupferstichen über biblische Themen, über antike Geschichte. Und auch dieses Blumenbuch mit Pflanzen, mit Blumen. Die Kupferstichen natürlich alle schwarz-weiß, aber sehr gut durchdacht mit Hinweisen, wie man diese Blumen kolorieren kann. Mhm. Und dieses Buch, auf Latein erschienen, wurde international ein Bestseller.
Das waren also eigentlich Tulpeninfluencer.
Das waren Tulpeninfluencer, genau. Und dann erschienen auch in Volkssprachen-Editionen. Also daran sieht man schon, Anfang des 17. Jahrhunderts hatten Blumen diese Bedeutung. Ja. Jeder wollte gerne einen Garten haben.
Aber warum dann speziell in den Niederlanden ausgerechnet die Tulpe? Warum nicht die, ich kenne mich mit Blumen echt nicht aus, aber vielleicht die Lilie oder die Rose oder eine andere Zierpflanze?
Ja, die Tulpen, ganz genau weiß man es nicht.
Okay.
Aber das ist wie mit Rubinen oder Diamanten. Wieso Diamanten? Wieso nicht andere Edelsteine? Bei der Tulpe spielt eine Rolle. Die Tulpen existieren in Zentralasien und machen dann ihren Weg gen Westen. Erst in Persien, heutige Iran. Und dann vor allem in der Türkei, während der Herrschaft der Osmanen. Mhm. Die Tulpe ist das nationale Symbol des osmanischen Herrscherhauses. Und Mitte des 16. Jahrhunderts, durch Handelskontakte zwischen West-Europa und der Türkei, zwischen dem christlichen Abendland und den Osmanen, auch durch diplomatische Verbindungen kommen die Tulpen nach Europa. Und nicht jeder weiß genau, was damit anzufangen ist. Hm. Also einige nehmen diese Tulpenzwiebel, die dann als Geschenk aus der Türkei in Belgien, in den Niederlanden, in Frankreich landen und denken, naja, Zwiebel, ne? Das kann man vielleicht verzehren, kann man essen. Die braten dann diese Tulpenzwiebel, aber das schmeckt dann doch nicht so, wie man sich eigentlich gehofft hat. Und dann kommen mal so ein paar Leute auf die Ideen, lasst uns das mal pflanzen in die Boden. Und dann sprießen diese Tulpen hoch. Und in diese erste Phase, so bis 1620, dreht sich als am Vorabend der eigentliche Tulpenwahn, sind es vor allem die Blumenliebhaber, die diese Blumen sammeln. Mhm. Nicht unbedingt damit Handel treiben. Die Oberschicht aber, jetzt kommt das aber, Die Oberschicht war sich nicht zu fein, um auch gelegentlich bei den Nachbarn die Tulpenzwiebel aus den Gärten zu klauen.
Oh wow.
Also es hat viel Diebstahl stattgefunden.
Ja?
Der wichtigste Botaniker in dieser Zeit, Carolus Clusius, in Wien aktiv, später ab den 1590er Jahren in Leiden, hat auch diese Hortus Botanicus in Leiden mitbegründet. Und der muss mehrmals beklagen, dass man seine Tulpensammlung, diese Tulpenzwiebel, gestohlen wow. hat.
Ja. Also die Tulpe als Symbol der osmanischen Herrscher kommt bis nach Europa. Es erscheint dieses Buch mit den Kupferstichen. Ich verstehe, da kommt so eine Art Tulpen-Euphorie auf. Ja. Ja, aber wie wird denn jetzt aus einer Tulpen-Euphorie dieser Wahn und diese unfassbaren Mengen und diese unglaublichen Preise, die da gehandelt werden?
Das hat damit zu tun, dass viele Menschen entdecken, dass man mit diesen Tulpen Geld machen kann.
Ja, okay, das kommt mir bekannt vor. Ja.
Es ist vorhergesagt worden, Börsencrash. Aber ein Börsencrash in Amsterdam hat es niemals gegeben.
Mhm.
Tulpen wurden nicht an de Börse gehandeld, sondern direkt von privaat zu privaatpersoon in de Garten. Oder in diese Kneipen, was wir gerade gehört haben.
Mhm.
Und in diese Kneipen hatten sich kleine Vereine, Gesellschaften gebildet, die dann untereinander austauschten. Da ist sehr viel geschrieben worden, vieles ist überdramatisiert worden. Nicht die ganzen Niederlande waren involviert. Es bezog sich vor allem auf den westlichen Teil der Niederlande, auf die Provinz Holland, mit Haarlem als Zentrum mhm. der Tulpenmarkt. Und man merkte, es waren vor allem die Kaufleute und es waren die Handwerker, die da eingestiegen sind in mhm. diesem Handel.
Warum die Handwerker?
Weil die etwas Geld hatten und meinten, die Börse, das ist uns zu groß, zu mhm. suspekt, zu gefährlich. Da kennen wir uns nicht aus. Also an der Börse wurde mit Holz aus dem Wald gehandelt,
ja.
mit den Gewürzen aus Indonesië, mit Weinen. Und in diese Kneipen war man untereinander.
Mhm.
Und da konnte man satte Gewinne erzielen. Ein Beispiel, ein Handwerker verdiente so zwischen 250 und 300 Gulden im Jahr. Ein mittelständischer Kaufmann 1500 Gulden. Einer der berühmtesten Tulpen, Semper Augustus, machte vor den Tulpenwahn schon einen Betrag von 5000 Gulden. Und da wollten viele Leute einsteigen. Nicht unbedingt diese ganz teure Tulpen, das konnten die sich auch nicht leisten, aber sozusagen noch ein bisschen ein extra Geld dazu zu verdienen.
Dann lassen Sie uns doch mal noch eine soziale Dimension aufmachen. Wir waren bei gut Betuchten, bei Kaufleuten, bei der Elite praktisch, die das gerne in der Wohnung und im Garten haben wollte. Wir sprechen aber auch von Handwerkern, die einsteigen wollen, um Geld zu verdienen. Als dann die Manie, also als diese Blase mehr oder weniger dann platzt, wer leidet denn eigentlich am meisten?
Es leiden kaum Leute.
Es leiden kaum ja, Leute.
Sorry, dass ich jetzt die Veranstaltung ja. sprenge. Ne?
Ja, aber, also wir sollten doch wieder mit Tulpenzwiebeln zocken. Ja, das wäre also die.
Finanziell hatte diese Tulpenwahn keine großen Folgen gehabt für die niederländische Wirtschaft. Anders als was in älterer Literatur häufig behauptet worden ist. Aber die neuere Studien sind da ganz klar. Große finanzielle Gefolgen hat es nicht gehabt, nur für einzelne Personen.
Aber warum ist das dann so im kollektiven Gedächtnis?
Ja, weil nach dieser Tulpenwahn, als dann die Markt, der Handel zusammengebrochen ist, dann kamen natürlich die satirische Schriften, die das alles angeklagt haben. Dann kam auch die reformierte Kirche, die sagte, guck, ne, das schnöde Geld,
ja, der Mammon.
Pass mal auf, mhm. der Mammon, ne, was damit gehandelt wird. Prominentestes Opfer der Tulpenwahn, das ist der Landschaftsmaler Jan van Gooyen, einer dieser alten Meister. Der hat sich verkalkuliert. Der hat nicht nur Geld investiert in Tulpenzwiebel, damit spekuliert, aber auch Land gekauft, Häuser gekauft. Und ab 1637 bis zu seinem Tode hat er große finanzielle Probleme. Warum das dann eigentlich für die gesamte Gesellschaft nicht so dramatisch geworden ist? Man hat daar eigenlijk als Obrigkeit eine gute Lösung gefunden, um mit dieser Tulpenwahn und die Folgen, als dann der Markt zusammengebrochen ist, um damit umzugehen. Einerseits, es gab noch diese Kaufkontrakte. Und irgendwann konnten die Käufer diese Beträge nicht mehr zahlen.
Mhm.
Und die Verkäufer sagten, ja, aber wir haben ein Kontrakt. Und wir bestehen darauf, dass dieses Kontrakt erfüllt wird. Die Lösung war, erstens, es wurden Mediatoren ernannt. Mhm. Menschen, die versucht haben, zwischen den Parteien zu vermitteln.
Insolvenzverwalter.
Die Gerichte waren sehr klar. Wir wollen nicht, dass eine Prozesswelle losgetreten wird. Ja. Es ist die Endphase des Krieges mit dem König von Spanien. Man hatte absolut keinen Bedarf, viele Prozesse, viele Gerichtsverfahren. Zweite Lösung, und das ging aus von der Stadtregierung von Haarlem, Zentrum des Marktes. Mhm. Und da wurde vorgeschlagen, Mai 1638, lasst uns einen Vergleich treffen. Diese Kaufkontrakte haben Bestand, nach wie vor. Aber der Käufer, was immer er auch versprochen hatte, das konnte er nicht mehr bezahlen, weil diese Spekulation zusammengebrochen war. Der Käufer durfte zurücktreten von diesem Kauf der Zwiebel. Dafür zahlte er dann den Verkäufer 3,5% des ursprünglichen Ankaufsbetrages. Mhm. Okay. Das haben nicht alle gemacht, aber dann verlor man seinen Ruf, ja, seine Reputation. Ja.
Und eine große Depression oder was ist ausgeblieben?
Ja. Und diese 3,5% war ein guter Ausgleich. Ja. Die Verkäufer mussten natürlich Verluste hinnehmen, aber die wussten, die Käufer können das nie und nimmer bezahlen. Mhm. So haben wir wenigstens noch einen kleinen Betrag. Und die Käufer, das war erschwinglich, weil man auch in Termine zahlen dürfte. So ist also wirtschaftlich, finanziell, aber auch sozial dieser Tulpenwahn, anders als in der ältere Literatur behauptet werd, eigentlich gar nicht so eine große Sache gewesen für die Nederlandse Wirtschaft. Und wenn dann in spätere Zeit in der Türkei die sogenannte Tulpen-Ära anfängt unter Sultan Ahmed III., dann exportieren die Niederländer wieder fröhlich Tulpenzwiebel in das Reich der Osmanen.
Hans Petersen, danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Da war eigentlich alles nicht so wild gewesen, ne?
Ja.
Der Tulpenmanie.
Offenbar nicht.
Wir kommen aber noch zu einigen, die richtig wild gewesen sind. So viel soll schon mal versprochen sein. Denn, ich sage das eigentlich nicht so gerne, aber wir beobachten ja immer wieder, dass sich Geschichte leider wiederholt. Zumindest bestimmte Mechaniken sich auch wiederholen. Also die, die wir auch jetzt schon bei der Tulpenmanie gesehen haben.
Genau. Also ein Handelscrash oder ein Börsencrash ist ja das Thema, was wir auch damit sozusagen anreißen, selbst wenn es in Holland nicht so schlimm war, wie wir alle gedacht haben. Aber das ist dann der Zusammenbruch der Kurse von bestimmten Aktien, meistens innerhalb eines oder weniger Handelstage. Und dabei ist dieser Absturz so dramatisch, dass er bei den Anlegern in einer gewissen Weise Panik auslöst, die dann nahezu immer falsch reagieren, weil sie versuchen, durch Verkauf ihrer Aktien das
irgendwas zu retten,
ne? Retten, sozusagen das Vermögen zu retten, das ihnen aber schon durch die Finger gelaufen ist. Mit dem Verkauf aber stürzen sie ihre Aktien noch weiter in den Verfall, weil es keine Käufer gibt. Und das hört erst dann auf, wenn es wieder Käufer gibt, die ihre Aktien, die früher mal sehr viel wert waren und jetzt nicht mehr so viel wert sind, zu kaufen. Und solange das nicht der Fall ist, ist so ein Börsencrash für viele Leute eine Aktion mit wirklich verheerenden Folgen.
Es sind doch mal Crashs mit verheerenden Folgen.
Also ich habe gefunden, 1866 in Großbritannien. Das ist dadurch ausgelöst worden, weil eine Londoner Großbank bankrott erklären musste. 3 Jahre später waren es in den USA die Spekulationen auf den Goldkurs. Wir haben uns schon oft überlegt, ob man nicht mal was zum Goldrausch machen sollte in Kalifornien, ja. Nevada, ja. Oregon oder auch im kanadischen British Columbia. Und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind die richtige Goldsucher-Trecks dahin gezogen und waren Abenteuer an der Westküste Nordamerikas. Und im deutschsprachigen Raum ist der Gründerkrach von 1873 zu erwähnen, der in Wien und in Berlin stattgefunden hat. Da gab es spekulative Firmengründungen, die im gerade gegründeten Deutschen Kaiserreich pleite gingen und damit dann abgestraft wurden. Und der größte Crash im 20. Jahrhundert war sicherlich derjenige im Oktober 1929 in New York, der ja dann eine Weltwirtschaftskrise ausgelöst hat, die auch bei uns in Deutschland katastrophale Folgen hatte.
Der Black Thursday, der große Crash des 20. Jahrhunderts. Ein paar von euch erinnern sich aber vielleicht auch noch an Lehman Brothers oder Hypo Real Estate oder haben hier schon mit Kryptos Geld verbrannt. Haben wir auch gerade schon gehört. Also ihr seht, Spekulationen, Blasen, Crash sind irgendwie eine Konstante. Und über die Geschichte dieser Crash von der Tulpenmanie bis heute hat Patrick Hof ein Buch geschrieben. Und den bitte ich jetzt zu uns auf die Bühne. Hof, kommen Sie rauf.
Guten Abend.
Grüße Sie. Kommen wir zum Schwarzen Donnerstag. Der ist tief. Wir hatten es ja gerade schon mit dem kollektiven Gedächtnis bei der Tulpenmanie. Mindestens genauso tief oder noch tiefer wahrscheinlich steckt der Schwarze Donnerstag drin. Auch weil er natürlich hier in Deutschland verheerende Folgen hatte. Viele Historiker sagen wahrscheinlich zu Recht, der Nährboden auch für den Nationalsozialismus letztlich. Wie ging das 1929 damals los? Also Tulpen spielten keine Rolle, sondern wie entwickelte sich dieser Crash?
Tulpen spielten in Amerika keine Rolle. Auslöser war eigentlich die Roaring Twenties. Also die ganze Wirtschaftsproduktion Amerikas lief an. Alle wollten an diesem Erfolg partizipieren. Die Amerikaner haben gedacht, vielleicht doch in eine Automobilaktie investieren oder in eine Technologieaktie. Und dann kam das, was eigentlich auch jetzt heutzutage man vielleicht mit Amerika auch noch ein bisschen verbindet. Man investierte auf Pump. Mhm. Also jeder wollte an diesem Erfolg partizipieren. Jeder wollte an einem Reichtum partizipieren und jeder spekulierte dann kräftig mit. Also Auslöser für diese ganze Tragödie 1929 waren eigentlich die ganzen Wirtschaftserfolge, die die Amerikaner hatten, und jeder wollte eigentlich dran teilhaben.
Aber da habe ich jetzt doch ein paar Parallelen aus der Tulpenmanie rausgehört. Jeder wollte teilhaben, ne, und wollte vielleicht so sein Stück vom Kuchen da abstauben. Aber wieso war diese Krise, ich meine, letztlich geht es in New York an der Wall Street los. Warum war das so heftig, dass es eine Weltwirtschaftskrise auslöst?
Hat mehrere Folgen. Einerseits das Thema Telekommunikation ist eine komplett andere als zu dem Zeitpunkt der Tulpenkrise. Jawohl, ja. Also jeder konnte telefonieren. Also es hat sich wahnsinnig schnell rumgesprochen, dass da irgendwas im Argen ist und irgendwas nicht so ganz funktioniert. Das ist der eine Grund. Und dann, Geschichte wiederholt sich, ja, hatte natürlich der Crash 1929 massive Folgen für die Weltwirtschaft. Also das löst eine große Depression aus. Geschichte wiederholt sich, Auslöser war Zollpolitik der Amerikaner. Mhm. Also die Amerikaner hatten in dem Fall mal wieder die glorreiche Idee, nach dem Börsencrash nicht zu sagen, wie kann man jetzt eigentlich der Wirtschaft mal wieder so ein bisschen unter die Füße helfen, dass die mal wieder nach vorne kommen, Riesenarbeitslosigkeit in Amerika. Nein, der amerikanische Präsident hatte eine tolle Idee, er führt Zölle ein. Und dieser Mann, dieser US-Präsident, wird vom jetzigen US-Präsidenten wahnsinnig verehrt. Mhm. Er sagt, he is my tariff man. Also er hat das auch bei seiner Inauguration, hat das Herr Trump auch ganz großartig verkündet, dass der Präsident McKinley sein großes Vorbild ist. Problem an der Geschichte, das hat man ja bei dem amerikanischen Präsidenten häufig, so das Thema Lesen scheint nicht unbedingt ganz seine Stärke zu sein.
Es gibt auch welche,
die
gelesen haben, ja.
Ja, ja. McKinley war zum Schluss seiner US-Präsidentschaft total gegen seine eigene Zollpolitik. Er hat gesagt, das ist der größte, darf ich sagen, Bullshit, was ihm eingefallen ist oder seiner Regierung eingefallen ist. 3 Tage später ist er dann bei einer Ausstellung erschossen worden. Das hat aber jetzt nichts mit den Zöllen zu tun. Aber wie gesagt, manchmal, Geschichte wiederholt sich, und wir haben in dem Fall wirklich eine superschöne Parallele zwischen 1929, 31 waren die Zölle und der aktuellen Krise.
Bevor wir uns dem aktuellen dann mal noch weiter nähern, noch eine Sache zu 1929. Gab es damals sowas wie Regulierung? Börsenregulierung, hätte irgendwann mal einer sagen können, Leute, das alles auf Pump finanziert, das kann nur zusammenkrachen?
Gab's nicht. Also da hat jeder für sich selber gearbeitet, und ich finde, eine amerikanische Zeitung hat das, Tageszeitung hat das sehr schön plakativ dargestellt. Die Wall Street war ein reines Glücksspielcasino mit gezinkten Würfeln. Die wenigen Haie nutzten die Vielzahl der Trottel aus. Es war ein Tausch von teuren Hunden gegen teure Katzen. Also jeder wollte daran teilhaben, und das ist genau das, was vorher auch so ein bisschen schon berichtet worden ist. Und plötzlich kam da irgendwie Panik auf und jeder hat dann ganz schnell verkauft. Also die 29er Crash waren mehrere Wellen, das muss man auch sagen. Es gibt natürlich Black Friday, Black Tuesday und wie sie alle Black Star alle heißen. Aber an einem Tag wurden dann auch knapp 200.000 Aktien einfach mal so auf dem Parkett einfach verkauft. Also das waren mehrere Wellen. Und die Banker haben teilweise davor schon gewarnt. Die wurden dann aber als nicht patriotisch genug diskreditiert und dann gab es da auch schon die ein oder anderen antisemitischen Äußerungen gegen jüdische Bankiers. Warburg war einer davon, der vollen Antisemitismus da abbekommen hat und gewarnt wurde, aber es hat keiner zugehört.
Dann springen wir mal ins Jahr 2008. Da geht eine Bank pleite Hof, die sich mit Immobilienkrediten übernommen hat. Da hat jede Menge Kredite rausgegeben zu Bau und Kauf von Immobilien, die dann aber irgendwann alle nichts mehr wert waren und die Kredite konnten nicht bedient werden und diese Bank geht pleite. Habe ich das richtig so verstanden?
Geschichte wiederholt sich. War da nicht gerade irgendwas mit Herrn Trump und Zinsen und so? Das war genau das Problem. Also man hat nach dem Anschlag aufs World Trade Center, hat man die Zinsen in Amerika gesenkt und das löste einen wahnsinnigen Immobilienhype oder Hypothekenboom aus. Und jeder wollte daran partizipieren. Teilweise wurden da Grundstücke verkauft, die gab es eigentlich gar nicht, die gab es nur auf dem Zettel. Auch da wieder, Amerikaner haben sehr viel investiert und so weiter und es waren einfach sehr hochspekulative Immobilienkredite. So, und jetzt ist die Frage, warum hat es dann auch in Deutschland solche Auswirkungen gehabt oder nicht nur Deutschland? Viele europäische Banken haben da auch so die mehr Dollarzeichen in den Augen gehabt, als vielleicht mal zu hinterfragen, was steckt eigentlich hinter diesen Immobilien eigentlich und haben da wahnsinnig rein investiert. Und das war das Problem mit dem Zusammenbruch im September 2008, als Lehman einfach von heute auf morgen insolvent wurde. Aber auch davor gab es auch wiederum eine Vorgeschichte, also 13 Monate davor hat schon eine andere große Bank, von der man wahrscheinlich in Deutschland nicht viel gehört hat, Black Stearns, hat auch Insolvenz angemeldet. So, und das ist jetzt vielleicht auch dann nachher der Grund, warum dann die US-Regierung kalte Füße bekommen hat.
Man wollte da nicht nochmal eingreifen, ne?
Richtig. Ja. Also man hatte Angst, dass das so ein Schneeballsystem wird, so eine Lawine auslöst, dass plötzlich alle Banken um Hilfe schreien und der amerikanische Staat hätte dann einspringen müssen und da haben sie wirklich absolut kalte Füße bekommen und hat aber dann letztendlich das gesamte Vertrauen in die amerikanisches Finanzsystem komplett torpediert. Ja.
So, dann jetzt die Frage an Sie als Wirtschaftshistoriker. Wir haben die Weltwirtschaftskrise gehabt im kollektiven Gedächtnis. Lehman ist sicher auch im kollektiven Gedächtnis. Ich glaube, viele haben, als unsere Hörerin sagte hier im Publikum, ich bin Bankerin, hat sie im Hintergrund auch so gemacht. Ja, ich glaube, es gibt eine Skepsis gegenüber Finanzgeschäften und Großbanken, die durch sowas größer geworden ist. Beeinflussen diese Crashs uns als Gesellschaft, als Menschen, unser Vertrauen vielleicht ineinander, in Institutionen?
Nein.
Überhaupt nicht?
Nein.
Das würde für die These sprechen, die Geschichte wiederholt sich.
Wie hat der schöne Wirtschaftsnobelpreisträger Schiller gesagt? Menschen sind wie Schafe. Sie folgen wie einer Herde dem großen Reichtum. Und das ist eine, glaube ich, in der DNA der Menschen verewigt, dass man immer ganz schnell mit wenig Arbeiten viel Geld verdienen will. So. Und diese Gier ist immer dabei und die Emotionen. Ich möchte dabei sein. Der Nachbar hat auch vielleicht da investiert und hat da vielleicht irgendwas bekommen. Das ist so gerade so mit dem Bitcoin gerade so eine Geschichte. Man hört da was und man meint da vielleicht dann auch mitzumachen. So, aber das wird auch zukünftig die Börsencrashes noch weiter auslösen.
Patrick Hof, danke fürs Gespräch.
Danke auch.
Wer hier im Saal möchte denn gerne mit wenig Arbeit schnell viel Geld verdienen? Ach, kommt. Ja. Matthias, Börsencrash oder auch Anlagecrash, Finanzcrash, Wirtschaftscrash, alle Crash müssen nicht immer nur mit wahnsinnigen Tulpenhändlern oder wahnsinnigen Brokern zu tun haben. Manchmal sind es auch äußere Einflüsse. Und da denken wir jetzt mal ans Jahr 2020 und die Corona-Pandemie.
Ja, das war tatsächlich für den Dow Jones schlecht. Der stürzte Anfang 2020 um 12,9% ab. Das war der drittgrößte Verlust aller Zeiten. Die beiden anderen waren 1987 wegen hoher Inflation und einem sehr großen Handelsdefizit. Da waren es 22,6% und 1929, was wir ja gerade besprochen haben, da waren es in Anführungsstrichen nur 13,5. In Deutschland übrigens verlor der DAX in diesen Monaten.
Das sind ja nur 0,6 Prozentpunkte weniger als beim Wahnsinn. Ja.
In Deutschland verlor der DAX in den ersten drei Monaten 2020 um 22%. Gleichzeitig fiel der Ölpreis dramatisch, während der Goldpreis stieg. Und alles fand innerhalb ganz kurzer Zeit statt und das hat für viele Leute Angst und Panik verursacht. Und das weltweit grassierende Virus, da haben viele gedacht, das könnte etwas sein, was einen wirklich langfristigen Schaden und damit auch instabile Märkte auslöst und damit wiederum Rezession oder Liquiditätsengpässe nach sich zieht. Und das wiederum könnte dann dramatische Folgen haben für unser beider Leben oder für Arbeitsplätze ganz allgemein.
Ich bin heute Mittag einmal an so einem Bullen und so einem Bären vorbeigelatscht hier bei euch in Frankfurt. Frankfurter Börse, ist gar nicht so weit, paar Kilometer Richtung Innenstadt. Und da wird der berühmte DAX erhoben, der deutsche Aktienindex. Der jagt aktuell ein Rekordhoch nach dem anderen, steht irgendwo bei knapp 25.000 Punkten, was auch immer das eigentlich heißen mag. Was zum Vergleich mal so vor zwei Jahren noch knapp 20.000 waren. Obwohl VW zehntausende Leute entlassen will, die öffentlichen Haushalte ziemlich knapp sind und das Land jetzt nicht unbedingt so nach Wirtschaftswunder schreit, finde ich gerade so im Moment. Denk mal an die Deutsche Bahn. Der zieht sich einem schon wieder die Magengrube zusammen, oder?
Ja, bei mir ist es noch ein bisschen was anderes, kommt noch dazu. Es gibt ja eine wirklich total veränderte Weltpolitik im Moment, die wir zwei beiden wahrscheinlich nicht weder erklären noch verstehen können. Aber es gibt Kriege in der Ukraine, im Iran, im Mittleren Osten. Es gibt potenziell kriegerische Konflikte, Taiwan, sage ich mal nur, Pakistan, Indien wäre auch so ein Punkt oder auch Nordkorea. Und all diese Punkte oder diese geografischen Hotspots, die birgen natürlich das Problem einer plötzlichen militärischen Eskalation mit unvorhersehbaren Folgen. Und das hätte natürlich auch Auswirkungen auf die Börsen. Und ich glaube, die Gier nach Geld, was wir eben gerade gehört, das steht hier jetzt wirklich, also ich habe das jetzt nicht übernommen, weil Sie das gesagt haben, die ist eben trotz aller Krisen ungebrochen. Also ich kann Ihnen da wirklich nur zustimmen.
Und da stellt sich eben auch die Frage, wie risikobereit wir so sind, ne? Und wie weiter jeder mitspielen möchte, wie viel wir von unserem Geld in diese Finanzmärkte stecken. Und das besprechen wir jetzt nochmal mit einem, der sich wirklich bestens damit auskennt, weil er es bestens beobachtet, nämlich mit Klaus Nieding. Er ist einmal Fachanwalt für Markt- und Bankenrecht, aber er ist obendrein eben im Präsidium der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Soll heißen, er setzt sich für AnlegerInnen und ihr Geld ein, also vielleicht im Zweifel auch für euch. Herr Nieding, kommen Sie zu uns. Hallo. Ich habe es gerade gesagt, Herr Nieding, der DAX bei 25.000 Punkten, roundabout, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, während die Deutsche Bahn hilflos nach neuen Klimaanlagen sucht. Finanzmarkt, Höhenflüge auf der einen Seite, aber eine Realwirtschaft, bei der man dann den Eindruck kriegt, das Geld ist eher knapp. Wie kann das sein?
Also zunächst mal, glaube ich, können wir alle froh sein, dass die Deutsche Bahn nicht im DAX 40 enthalten
ist. Ja gut, auch wahr, ja.
So. Sonst wäre der nicht bei 25.000 Punkten, dann hätten wir ein Problem. Darüber hinaus werden an der Börse ja immer Zukunftshoffnungen gehandelt. Da werden Erwartungen gehandelt. Und Sie sprachen, Herr von Hellfeld, die unterschiedlichen Krisen und Kriege an, die wir im Augenblick haben. Sie sehen ja, wie die Märkte sich entwickeln und bewegen in dem Moment, wo Herr Trump heute Nacht um 3 Uhr unserer Zeit wieder vor die Kameras tritt und was Bahnbrechendes von sich geben wird. In dem Moment, wo er sagt, wir haben uns jetzt geeinigt mit den Iranern, das Thema ist vom Tisch, schießen die Aktienkurse wieder nach oben. Und in dem Moment, wo wir sagen, wir haben die begründete Hoffnung darauf, dass sich die Ukraine und Russland doch irgendwo auf einen Waffenstillstand oder auf ein Ende dieses Krieges einigen, zieht das auch entsprechend an. Wir sehen die Wechselwirkung des Ölpreises mit den Aktienkursen. Wir sehen die Wechselwirkung der Zinsen mit den Aktienkursen. Gehen die Zinsen runter, steigen die Aktienkurse und umgekehrt.
Aber dieses Spiel und investieren mit Hoffnungen, wie riskant finden Sie das? Wie riskant finden Sie auch vielleicht das, was jetzt gerade so aktuell passiert an den Märkten?
Nun, das ist das klassische Spiel, was an der Börse passiert. Wir haben das ja im Eingangsbeispiel mit den Tulpen genauso gehört. Da hat man Tulpen gekauft in der Hoffnung darauf, dass man sie teurer wieder verkaufen werden wird. Mhm. Das ist das, was gehandelt wird an der Börse, diese Erwartung. Und das habe ich im Grunde genommen, egal was ich handle, ob ich jetzt mit Tulpen handle, ob ich mit Aktien von bestimmten Unternehmen handle, ob ich mit Schweinebäuchen handle, das ist immer dasselbe. Aktien am neuen Markt seinerzeit, der Technologiemarkt Anfang des neuen Jahrtausends. Auch da haben irgendwelche Leute sie gekauft, um sie dann teurer verkaufen zu können.
Hat aber nicht
und am Ende ist immer die Frage, wer hat als letzter den schwarzen Peter in der Hand? Das ist wie die Reise nach Jerusalem. Wer sitzt als letzter auf dem Stuhl?
So, und wer sitzt als letzter auf dem Stuhl in den meisten Fällen?
Ja, was wir ja lernen, ist ja, dass die Bank eigentlich immer gewinnt. Ne? Ja. Also irgendeiner von irgendeiner Bank wird am Ende immer gewinnen. Das Geld ist ja nicht weg, es hat immer nur jemand anders. Ganz klassisch ist, wer ist immer der Verlierer? Ich gucke hier in den Saal. Wir Privatanleger sind in der Regel diejenigen, die am Ende der Nahrungskette stehen, am Ende der Informationskette stehen. Wir sind diejenigen, die im Zweifel am schlechtesten informiert sind. Und lassen Sie mich ein Beispiel aus der Medienwelt bringen. Man spricht ja von der Bild-Zeitungs-Hosse. Also in dem Moment, wo ein bestimmter Wert, ein bestimmter Markt es geschafft hat, auf die Seite 1 der Boulevardpresse zu kommen, da ist äußerste Vorsicht geboten, weil dann greifen auch diejenigen zu, die bis dahin nicht zugegriffen haben. Und alle anderen, die vorher zugegriffen haben, haben die Möglichkeit auszusteigen.
Wir haben uns im Vorfeld auch schon ein bisschen unterhalten. Herr Liening, da haben Sie mir in einer der letzten E-Mails ein kleines PS hinterher geschickt. Und das wollte ich mal wirklich nicht verschweigen. Sie meinten, seit den 1990ern beraten Sie ja auch Anlegerinnen und Anleger. Und die würden in diesen, das sind ja jetzt bald 40 Jahre, könnte man sagen, in diesen bald 40 Jahren immer denselben Fehler machen. Welcher ist denn das?
Ja, also wir sind als Anwälte auf Seiten der Investoren tätig und ich sage immer bei solchen Veranstaltungen wie dieser hier, ich bin jetzt seit fast 40 Jahren in meinem Beruf, ich bin bis heute nicht arbeitslos geworden und ich kann immer noch gut davon leben. Das muss man bei aller Fairness natürlich auch sagen. Die Fehler, die Anleger immer wieder machen, sind immer die gleichen. Sie können das Anlagevehikel auswechseln, ob wir jetzt über Krypto sprechen, ob wir über spezielle Meme-Stocks sprechen, über Penny-Stocks sprechen. Die Fehler sind immer dieselben. Ich informiere mich, das ist der Kardinalfehler Nummer eins, ich informiere mich nicht genug. Wir alle kaufen Konsumgüter des täglichen Lebens, Fotoapparate, Waschmaschinen, Kraftfahrzeuge, nur wenn wir vorher 2 oder 3 Testberichte in irgendwelchen Spezialzeitschriften gelesen haben. Nur bei unserer wichtigsten Entscheidung, Kaufentscheidung, nämlich Wertpapiere zu kaufen oder sonstige Anlagegegenstände zu kaufen, da verlassen wir uns auf alles Mögliche. Da verlassen wir uns auf den Nachbarn, da verlassen wir uns auf die blauen Augen eines Bankmitarbeiters, der vor uns sitzt und uns freundlich Honig um den Bart schmiert. Also wir informieren uns nicht genug. Zweitens, wir kaufen viel zu schnell. Wir neigen dazu, unsere Kaufentscheidung zu überhasten. Das heißt, wir überdenken sie nicht. Die berühmten 24 Stunden oder das Besprechen mit dem Ehepartner. Höre ich auch sehr oft in meiner Praxis, dass geschädigte Anleger mir sagen, naja, mit meinem Partner rede ich über meine Kapitalanlagen nicht. Der soll ja im Zweifel nicht wissen, was ich alles habe oder was ich mache. Also auch das ist ein Kardinalfehler, dass ich also zu schnell investiere. Und das Dritte ist natürlich, dass ich immer noch alles auf eine Karte setze. Das wird auch immer noch gerne gemacht. Das ist ein todsicherer Tipp. Und in der Tat, am Ende ist er todsicher.
Jetzt gibt es ja aber Anlagen und Anlagen, Herr Liening, muss man auch sagen. Wir haben ja unsere beiden Lego-Anleger zum Beispiel. Ist bei Lego nicht so viel Geld im Spiel, aber bei Kryptos vielleicht am Ende doch. In einem sehr, sehr unregulierten Umfeld, ohne jeden Schutz zum Beispiel auch. Sind das einfach nochmal besonders riskante Anlagen?
Ja, bei Krypto habe ich das große Problem, dass ich natürlich Erwartungen auch da wieder handle. Ich kaufe diese Kryptowährung ja nur aus dem Grund im Wesentlichen, weil ich erwarte, dass ich sie morgen, übermorgen, in 2 Wochen teurer weiterverkaufen kann. Dass es also jemanden gibt, der sie mir abkauft. In dem Moment, wo dieser jemand nicht mehr existiert, bleibe ich auf meinem teuren Investment sitzen. Das ist bei Tulpen nicht anders als bei der Kryptowährung. Darüber hinaus habe ich spezielle Risiken aus Krypto, die aus der Technik herauskommen. Hackerangriffe beispielsweise. Ich weiß überhaupt nicht, wo werden diese Dinge verwahrt? Sind sie sicher verwahrt? Können sie durch Hackerangriff entzogen werden? Dann habe ich keinerlei Einlagensicherung. Bei der Bank wird die Einlage getätigt in dem Wissen, ich bekomme sie irgendwann zurück. Bei Krypto, wie gesagt, wird die reine Hoffnung gehandelt. Und wenn ich das immer vergleiche oder wenn ich immer den Vergleich höre, Krypto ist das moderne Gold, ist das neue Gold, Entschuldigung. Wenn ich Gold gehandelt habe, habe ich das älteste Edelmetall der Welt gehandelt. Da habe ich auf jeden Fall das Edelmetall am Ende noch. Und wenn der Goldpreis verfällt, warte ich 10 Jahre, wenn ich es kann. Und dann bin ich auf der sicheren Seite. Das bin ich bei Krypto im Zweifel nicht.
Jetzt sind wir so ein bisschen durch die Jahrhunderte heute gezogen. In einer knappen Stunde, Herr Nieding, mussten feststellen, diese Crashs kommen immer wieder. Wir haben sie fast schon der menschlichen Grundeigenschaft, immer mehr haben zu wollen, zugeschrieben. Wann kommt der nächste?
Ja, wenn ich das voraussagen könnte, dann wäre ich wahrscheinlich in Las Vegas und mir würde es sehr, sehr gut gehen, denn dann würden wir natürlich entsprechende Termingeschäfte auf diesen Börsencrash machen, das ist ja auch klar.
Sie wissen, wie das Spiel funktioniert. Ja?
Vorhersagen kann ich Ihnen das nicht, wenn er kommt, aber es ist sicher, dass er kommt, das ist gar keine Frage. Und ich darf das so sagen, natürlich gehört auch dieses bereinigende Gewitter dazu, um sämtliche Übertreibungen wieder zurückzudrehen. Denn wir sehen das ja, schauen Sie sich einzelne Werte an. Wir sind im Moment, sind wir auf der Hype-Phase der Rüstungswerte. Mhm. In dem Moment, wo hoffentlich diese Kriege ein Ende haben, ist Rheinmetall, ist Hensoldt und wie sie alle heißen, kein Wert mehr, den ich im Depot haben möchte. Dann habe ich zu teuer eingekauft und ich finde niemanden mehr, der mir das für diesen Preis abkauft.
Herr Nieding, bleiben Sie hier auf der Bühne. Klaus Nieding, danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Matthias, ich habe dich noch gar nicht nach deinem Portfolio gefragt.
Oh, das ist gewaltig.
Ein paar Kryptos in der Wallet?
Oh, das kann ich, kann das gar nicht mehr zählen. Ich mache das wie Donald Duck. Jeden Abend ist so ein Keller bei mir, so ein Raum, da springe ich da rein. Aber darf ich dir mal eine Geschichte aus meinem Leben erzählen?
Das machst du zwar sehr oft, aber gerne. Vorhin erst.
Ja, vorhin erst. Ja,
aber war schön.
Ja, ist immer schön.
Ja, los, also, fang an.
Ich mache diesen Job schon ziemlich lange und ich gehöre... Mhm. Ich mache das nie mehr. Also,
sagst du jedes Mal.
Ich mache diesen Job schon ziemlich lange. Und am Anfang dieser langen Jobtätigkeit war ich einer der ersten Redakteure bei Vox.
Wusstet ihr das schon? Das hat er mir schon so oft erzählt, das finde ich wirklich geil.
So, war bei jetzt Vox ganz jetzt aber geht's los. Also, da haben wir uns damals einen dicken Kopf gemacht über das Programm. Wir saßen dann da ungefähr 1991. Ja. Und mein damaliger Chefredakteur, der hieß Schmidt de Gell, kam in die Redaktionskonferenz und sagte, wir müssen heute unbedingt ein Stück über die Börse machen. Ich sage, wieso das denn? Ja, der DAX ist heute über 2000 Punkte gekommen. Das hat es noch nie gegeben. Ja? Und da sind wir aus der Hose gesprungen, haben sofort einen Beitrag gemacht und das war also der Knaller des Abends. Das haben übrigens alle anderen Sender auch gemacht, weil das war so eine unglaubliche Zahl. Heute sind wir bei 25.000 und ich würde jetzt gerne in das gleiche Horn stoßen, das du eben auch schon im Mund hattest. Nämlich, ich höre die ganze Zeit nur, dass es uns richtig beschissen geht. Ja? Also nicht nur VW, sondern überall höre ich nur Schlechtes und trotzdem gehen die Kurse an den Börsen hoch. Jetzt nicht alle, aber jedenfalls viele. Ich höre gleichzeitig, dass die Weltlage unsicher ist. Wir wollen jetzt mal nicht über die Kriege reden, sondern wir wissen ja gar nicht, was der chinesische Volkskongress als nächstes beschließt. Keine Ahnung, was mit Taiwan ist. Was würde sich dann eigentlich bei uns hier sozusagen als Auswirkung zeigen? Und trotzdem sind wir überall an den Börsen an den Höchstständen. Und da muss ich jetzt wirklich sagen, das hat dann auch was mit meinem Lebensalter zu tun. Da ist meine Vorsicht größer als meine Gier. Und ich habe gesagt, ich steige da aus. Ich mache überhaupt nichts. Also mein Keller ist leer, leider.
Danke an unser Team hier vor Ort. Danke an Luisa für das tolle Hörstück. Danke an Christoph, Daniel, Maurice für Technik und Sound. Ich bin Markus Dichmann. Wir sehen uns draußen. Schönen Abend!